Euch schwirren Ideen im Kopf, mit denen ihr euch vielleicht selbstständig machen wollt? Oder ist eure Gründung sogar schon konkret in Sicht?
Dann ist unser Podcast genau das Richtige für euch. Unter dem Namen Gründung in Sicht sprechen wir hier regelmäßig mit Gründerinnen und Gründern aus Hamburg.
Wir fragen sie, was gut lief und was eher schlecht. Wir wollen wissen, welche Hürden sie beim Gründen überwinden mussten und was sie an ihrer Selbstständigkeit so richtig gut finden.
Außerdem werden wir uns Experten vors Mikro holen, um für euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Infos zum Thema Selbstständigkeit und Gründung zu bekommen.
Wir, das ist die HAI, die Hamburger Existenzgründungsinitiative. Wir beraten und begleiten Gründerinnen und Gründer und das seit 25 Jahren.
Hallo, ich bin Julia Penkert und ich freue mich, dass Maximilian Bless von Audio Boutique heute bei uns ist. Hallo Max, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Julia, moin.
Max, du hast Medienwissenschaften studiert, nebenbei schon immer in deinem eigenen kleinen privaten Tonstudio Studioleistungen angeboten, warst dann zwischenzeitlich auch mal in einem Musikverlag im Bereich Vertrieb und Lizenzverkauf tätig, bis du dann deinen jetzigen Geschäftspartner Davide Russo kennengelernt hast. Wenn man Audio Boutique hört, dann assoziiert man ja irgendwie so direkt, dass es vermutlich um gute Sounds geht bei eurer Gründung. Ihr selbst bezeichnet euch auf eurer Website als Spezialisten für Sonic Branding und Composing. Was genau steckt hinter Audio Boutique?
Der Wunsch, mit Musik Geld zu verdienen, war immer halt da. Ne? Natürlich irgendwie das als Lebensinhalt zu haben, weil das halt viel Spaß bringt und man sich da ausleben kann. Und neben dem, wie jeder anfängt, in der Band Musik zu machen, kommt man irgendwann halt auf Arbeitsfelder, die halt auch sehr spannend sind, wie halt die Musikkomposition für Filme und Werbung oder halt auch andere Medienprodukte. Und dann habe ich, als ich nach Hamburg kam, relativ schnell in einem Tonstudio ein Praktikum anfangen können. Und dort habe ich halt Davide kennengelernt, er hat da schon gearbeitet. Und da haben wir uns einfach ausgetauscht, was wir denn so mögen und können. Und da kam dann halt eben, ja, also Aufnehmen von Künstlern ist auch spannend, aber die eigene kreative Arbeit kommt da oft zu kurz. Und schöner wäre es doch, wenn man selber Musik machen könnte. Und dann haben wir angefangen, eben Musik zu komponieren für Werbung, eben kommerzielle Produkte. Und dann kam halt die Anfrage mal nach einem Soundlogo oder nach anderen Produkten, sag ich jetzt mal. Und dann haben wir da immer weitergemacht und uns reingearbeitet, bis wir an dem Punkt waren zu sagen, okay, das ist jetzt auch solide, da können wir jetzt sicherlich auch mehr mitmachen. Obwohl der eigentliche Start war tatsächlich, dass wir mal eine Anfrage vom Spiegel bekommen haben und die sind ja immer noch Kunde von uns, für die haben wir einen Podcast gemacht. Das war zu der Zeit, als ich bei Membran gearbeitet habe und eben Vollzeit angestellt war im Musikvertrieb. Und da habe ich dann einfach nur noch nebenbei eben die Koordination gemacht von dem Projekt und Davide hat diesen Podcast eben komponiert. Das war dann so die letztendliche Initialzündung zu sagen, wir starten jetzt so ein Unterfangen so aus der Hüfte raus.
Okay, also der Spiegel so als auslösender Impuls zu sagen, jetzt wagen wir das, jetzt gehen wir in die Selbstständigkeit und machen nur noch das komplett.
Ja, das war vor, ich glaube, 3 Jahren. Da war ich dann ja noch angestellt und dann habe ich von der Anstellung 100% bin ich auf 50% gegangen in einem anderen Bereich. Parallel haben wir dann angefangen, eben die Webseite zu bauen und uns zu überlegen, wie wir uns aufstellen, die Musik, die wir haben, zu sammeln, neue Musik zu komponieren. Und dann sind wir 2018 dann ja gestartet, im März. Und es war schon eine Initialzündung auf jeden Fall mit dem Spiegel, aber es dauerte natürlich noch eine Weile, bis wir dann soweit waren, uns Audio Boutique nennen zu können, also wirklich was aufzumachen.
Ja, wenn man von eurer Gründung hört, dann stellt man sich ja erstmal vor, dass da bestimmt viel technisches Equipment angeschafft werden musste, also einfach mal eine große finanzielle Basis auch erstmal brauchte. Wie habt ihr euch finanziert?
Ja, wir sind total self-made. Also heute ist ja so, dass man zum Glück nicht mehr wirklich so viel Geld ausgeben muss für professionelles Audio-Equipment. Vieles kann man mit dem Rechner machen. Wir haben natürlich, dadurch, dass wir halt schon viele, viele Jahre eben Musik professionell produziert haben und komponiert haben, jeder für sich viel angesammelt gehabt und mit diesem Equipment sind wir dann gestartet, haben halt noch ein bisschen investiert in das eine oder andere, aber hauptsächlich war halt die Webseite so der Grund, das grundsätzliche Investment. Aber natürlich kann man auch, kommt ja so mit der Entwicklung, ne, mehr Geld ausgeben, mit den Ansprüchen wächst das Ganze ja auch für gewisse Aufgaben muss man andere Dinge anschaffen. Aber das haben wir uns alles immer erarbeitet. Also ich war da total für, dass wir am Anfang halt auch einen Kredit aufnehmen, um halt eben eine Investition, eine Planungssicherheit zu haben und auch für Investitionen Rücklagen irgendwie zu haben, wenn mal was kommt. Wir waren uns aber nicht einig und David sagte, komm, wir schaffen das auch so. Und dann haben wir das wirklich eben von null aufgebaut. Also wir haben quasi alles erwirtschaftet im klassischen Sinne, wie man das noch altbacken tut.
Habt ihr auch direkt angemietet oder dann erstmal so von euch zu Hause aus dann jeder noch gearbeitet?
Nee, wir haben zu Hause angefangen. Ich war länger noch zu Hause. David hat dann angefangen, weil er hatte nicht die räumlichen Möglichkeiten, zu Hause zu arbeiten so richtig. Dann ist er zuerst in ein Tonstudio gegangen und hat sich einen Raum gemietet bei einem Tonstudio. Und dann bin ich, glaube ich, ein Jahr oder ein halbes Jahr später, ich weiß nicht mehr ganz genau, nachgezogen. Allerdings war ich dann dezentral, also er hatte seinen Raum behalten. Ich habe im anderen Stadtteil mein Studio gemietet. So haben wir dann ein halbes Jahr gearbeitet. Dann kam die Frage von einem Kunden und guten Bekannten jetzt von uns, die eben eine Stadtvilla am Schlump angemietet haben und wollen gerne halt auch ein Audio-Team im Haus haben. Da war dann die Frage, wollt ihr reinkommen? Und so passt das ganz gut jetzt, denn das sind halt alles Filmproduktionen, also Sunshine Films oder Bildreich und andere Freelancer etc. Genau, und wir bilden jetzt quasi die Villa quasi als Produktionshub, wo wir mit drin sitzen. Und das ging dann relativ Schlag auf Schlag letztes Jahr. Die Entwicklung ist ein bisschen so davon galoppiert.
Ja, cool. Also jetzt wie so ein Coworking-Space sozusagen, selbst gemacht, dass ihr euch da zusammenfindet und auch gegenseitig voneinander profitiert, was eure Aufträge betrifft.
Ja, absolut. Kurze Wege, partnerschaftliches Verhältnis, also lockere Absprachen, das hilft irgendwie allen, klar.
Bei eurer Gründung, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr euch da irgendwie noch Beratungen von außen geholt?
Als ich dann quasi arbeitslos wurde, es war ja ein bisschen abgesprochen, dass mein Vertrag dann endet und ich dann halt mich darum bemühen kann, den Gründerzuschuss zu kriegen. Im Rahmen des Gründerzuschusses muss man sich natürlich Expertise holen. Da waren wir halt bei der Labitz-Stiftung und haben da Beratung gehabt und natürlich waren wir halt hier. Als wir dann angefangen haben zu gründen, David Russo und ich, bin ich halt bei der HAI gewesen, er auch, Gründerfrühstück, Labitz-Stiftung. Das waren so die helfenden Hände, um halt das Ziel genauer irgendwie eingrenzen zu können oder Fragen halt zu klären.
Nehmt ihr heute noch irgendwelche Fortbildungen, Seminare wahr, also rund um die Gründung, um da noch irgendwie so bestimmte Bereiche, in denen ihr merkt, okay, da können wir einfach nochmal Unterstützung gebrauchen oder uns nochmal weiteres Know-how aneignen? Nutzt ihr sowas noch?
Ja, wir sind ja doch relativ nischig. Also so eine Audioproduktion, das ist ja ein sehr, sehr, oder generell die Audiowelt ist ein sehr geschlossener Markt, sag ich mal, oder so. Es gibt wenig Angebote, die aus dem generellen Gründerfeld für uns halt interessant sind, wenn man jetzt mal den betriebswirtschaftlichen Bereich rausnimmt. Also was halt das Know-how angeht, da gibt es natürlich Fortbildungsmöglichkeiten, jede Menge, aber vor allen Dingen sind die halt dann so selbst Aneignungsprozesse via YouTube, irgendwelche Blogs lesen und natürlich kann man auch Workshops buchen und zahlen. Haben wir bisher nie gemacht, es war halt nicht nötig. Wir haben es dann uns immer selbst beigebracht oder hatten halt einen guten Bekannten für das eine oder andere, der dann halt auch mal helfend zur Seite stand. Und so war das bisher nicht nötig, aber ich schließe das nicht aus, weil man weiß ja nicht, was kommt. Und gerade für die Entwicklung hingehend zu, also wir haben jetzt ja unseren kleinen Online-Shop, ist ja kein Shop, ist ja eine Mail-Order, wo wir die Musik unseren Kunden anbieten und um das jetzt weiterzuentwickeln, um da richtiges E-Commerce draus zu machen, da bräuchten wir natürlich Expertise und da wäre dann vielleicht die Möglichkeit, sich auch weiterzubilden und Fortbildung wahrzunehmen. Aber das kann man alles, also wenn das so natürlich wächst, dann kann man das wirklich schlecht planen und dieser Businessplan, der über Jahre schon gewisse Schritte vorgibt, den haben wir für uns jetzt nicht so wirklich, weil wir halt immer sehr kurzfristig halt agieren müssen, um halt ja Gelder zu generieren, die dann wieder das Investment dann rechtfertigen. Und meistens halt diese kurzfristigen Schritte haben das Ziel eigentlich ganz gut vorgegeben.
Du sprachst eben von eurem Online-Shop, also der Musik, die man bei euch einkaufen kann. Also das heißt, ihr komponiert selber und ihr spielt auch selber die Musik ein, also ihr spielt Instrumente oder wo habt ihr diese Musik her? Wie produziert ihr die?
Also wir komponieren am Rechner mit Instrumenten wie Gitarren, Bassgitarre oder Klavier. Das sind so die Instrumente, mit denen man dann noch einspielt aktiv, aber gerade so den Rhythmusbereich, den programmiert man halt heute, gerade für die Production-Music-Welt oft. Auch Orchesterklänge, alles, was man so im Rechner erstellen kann, wird dann genutzt, um Musik zu komponieren. Und das haben wir halt in der ganzen Zeit so gemacht. Man schaut, was man kann, was man machen möchte, versucht sein Angebot so breit wie möglich dann zu machen. Und natürlich merkt man, dass man halt mit der Nachfrage gar nicht so Schritt halten kann. Und dann haben wir angefangen, Freunde zu fragen und Komponisten, die man so kennengelernt hat, ob die nicht auch ihre Musik bei uns reinpacken wollen in den Katalog. Und so konnte man halt ein bisschen schneller wachsen. Aber Content is King, sagt man ja. Und wir haben da noch Nachholbedarf oder Bedarf, uns zu vergrößern, weil wir halt so tatsächlich eben natürlich wachsen, eben halt eine gewisse Zeit brauchen. Und bisher klappt es trotzdem ganz gut.
Wie kommt ihr sonst an potenzielle Kunden? Wie geht ihr da vor?
Also ganz zu Anfang war es so, dass ich, ich habe ja den Hintergrund, dass ich halt auch Akquise gemacht habe für meinen letzten Arbeitgeber, wo es eben darum ging, Musik, also Vinyl oder CD-Produkte zu verkaufen. Und dort sollten wir neue Kunden gewinnen. Und das macht man halt dann mit Recherche im Netz und Anrufen und ganz nett und freundlich das Angebot präsentieren. Manchmal auch ein bisschen hartnäckig hinterher telefonieren und sagen, hier, wir haben wirklich was Tolles. Auch in der Studiezeit habe ich Menschen auf der Straße angesprochen für so Hilfsorganisationen oder Amnesty International und habe dann eben so gemerkt, ja, man muss auf die Leute zugehen, um was zu erreichen. Und das haben wir am Anfang halt verstärkt gemacht, also vor allem ich. Und mehrere hundert Kunden, potenzielle Kunden angerufen in Hamburg und Berlin vor allen Dingen.
Also richtig kalte Akquise.
Ja, genau. Wir haben ja... Also andere Firmen starten halt so, die haben halt mehrere Jahre in der Firma gearbeitet, vielleicht auch in der Branche und haben halt viele Kontakte und machen sich selbstständig und können diese Kontakte verwerten. Und wir haben ja das wirklich relativ aus der Hüfte heraus gemacht. Das heißt, wir mussten irgendwo anfangen und das irgendwo war halt mit der Idee, welche Kunden könnten wir erreichen. Also Filmproduktion ist naheliegend, weil die brauchen halt Musik und die hat man dann halt versucht zu akquirieren. Das Glück hatten wir natürlich, dass wir den Spiegel ja auch als Referenz hatten und wir konnten ein bisschen was vorweisen. Und dann ja, ging das so nach und nach voran.
Wie fühlt sich so für dich an, jetzt so der eigene Chef zu sein und für alles aber auch natürlich die Verantwortung zu tragen?
Das ist ganz witzig. Es fühlt sich sicherer an, tatsächlich, wirklich. Also nachdem wir jetzt irgendwie 2 Jahre ja erfolgreich oder 2,5 Jahre erfolgreich arbeiten können und sogar die Corona-Krise uns überhaupt nicht getroffen hat, fühlt es sich tatsächlich eigentlich sehr sicher an, weil man hat alles in der eigenen Hand. Man hat halt die Kontrolle über das geschäftliche Vorgehen, dass man weiß, wie die Zahlen so sind. Und ich meine, das ist ein kleines Unternehmen, wir sind nur zu zweit, wir haben keine Angestellten oder so. Das heißt, wir sagen, wir brauchen das und das im Monat und die Überschüsse, die investieren wir halt oder bilden da Rücklagen. Das ist ja gerade so das Thema gewesen. Rücklagen hatten viele nicht in der Corona-Zeit und haben halt Probleme bekommen und wir haben Gott sei Dank halt eben diese Ausfälle nicht gehabt, aber jetzt gemerkt, okay, Rücklagen wären gut. Also wir schauen halt, dass wir dann das auch im Blick behalten, aber diese Kontrolle, das regeln zu können, das macht mir eigentlich ein gutes Gefühl, weil als ich bei der Firma gewesen bin, wo ich dann aufgehört habe, habe ich gemerkt, okay, man hat halt nie die Zahlen gesehen, man wusste gar nicht, wie es der Firma überhaupt geht und auf einmal, wenn man selber gegangen ist, stellt man fest, ein paar Wochen später werden halt viele, viele Leute entlassen. Diese Unsicherheit hat man als Arbeitnehmer irgendwie nicht im Kopf, aber die ist eigentlich theoretisch immer da. Ne? Man ist halt nur ein Werkzeug der Firma, wenn man es mal so ganz unmenschlich sagen will. Also muss ich sagen, fühlt sich das für mich in der Selbstständigkeit sehr gut an. Ja.
Was gefällt dir so am meisten daran, selbstständig zu sein?
Ich tue mich schwer damit, Dinge halt lange wirklich ganz gezielt zu verfolgen. Und ich habe manchmal so Ideen, die ich dann ganz schnell umsetzen muss. Das kann ich halt wunderbar machen, dass ich sage, okay, jetzt habe ich genau die Idee, das will ich machen und niemand sagt mir, das ist eigentlich nicht deine Aufgabe. Also wenn ich sage, ich habe den Kunden im Kopf, den ich jetzt akquirieren möchte oder anrufen möchte, dann kann ich das jederzeit tun. Und da die Kunden halt ständig ja mit neuen Projekten kommen, mit neuen Aufgaben, ist es nicht so, dass man halt, wie wenn jemand Anträge abarbeitet, ne, das ist keine endlose, das ist halt sehr, sehr, sehr abwechslungsreich einfach. Und ich habe damals auch Lehramt studiert, ganz zu Anfang, und diese Vorstellung, wirklich lange, lange Jahre immer den ähnlichen Ablauf zu haben, war für mich total fürchterliche Vorstellung. Deshalb mag ich halt, dass es halt alles so ein bisschen Ping-Pong ist.
Und was ist so für dich daran die größte Herausforderung? Oder was, wo merkst du, dass es liegt dir eigentlich nicht so an der Selbstständigkeit und da musst du auch selber noch wirklich so an dir arbeiten und immer gucken, dass du da ja irgendwie noch besser drin wirst oder das irgendwie anders für dich handhabst, damit es besser für dich ausgeht?
Also ich muss sagen, also David ist auf jeden Fall halt wirklich sehr, sehr toller Komponist und ist halt musikalisch viel besser ausgebildet als ich, weil ich A, später angefangen bin als er. Er hat halt auch familiär halt mehr Zugang zu Musik und was ich halt merke, ist halt in der Musikkomposition, Produktion, im ganzen Musikalischen da halt besser zu werden und Schritt halten zu können. Das ist so die größte Aufgabe und mich ein bisschen nervender Faktor, wo ich sage, okay, da habe ich noch Nachholbedarf oder da muss ich mich fortbilden. Und das tut man ja mit jeder Produktion, die man macht, aber da muss man, also oder ich, besser werden. Und was die anderen Geschäftsbereiche angeht, ist immer Social Media fürchterlich, fürchterlich schlecht. Da brauchen wir eigentlich, also reden wir schon eine ganze Weile drüber, dass wir mal Praktikanten brauchen und dann vielleicht auch merken, okay, der hilft uns und man kann, wenn man dadurch halt so Aufträge generiert, diesen Posten vielleicht sogar besetzen irgendwann. Weil diese Arbeit, die ist halt zeitaufwendig und nicht so Kern vom Unternehmen, aber es ist halt inzwischen eben wie bei jedem anderen Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der Außenkommunikation. Und die bespielen wir gerade überhaupt nicht. Also das ist wirklich mangelhaft bis ungenügend.
Ja, viele Selbstständige berichten ja auch immer von diesem Jahr, dass es ihnen einfach schwerfällt, auch abends dann wirklich mal einen Cut zu machen und eine Pause zu machen und zu sagen, so jetzt ist das Berufsleben für heute auch sozusagen jetzt mal beendet. Wie ist das für dich, so die Work-Life-Balance? Kriegst du das gut hin?
Nee. Nein. Gestern noch eine Diskussion gehabt, dass ich wieder zu spät zu Hause war. Man muss halt Sachen abgeben. Ne? Kann man ja nicht dann sagen, lieber Kunde, ich bin nicht fertig, mache ich jetzt übermorgen. Das sind so Dinge, die man halt dann tut. Also tun muss und fertig machen muss und manchmal vergisst man sogar Termine und dann machen die einen die Tagesplanung auch enger. Insofern habe ich mich jetzt dazu durchgerungen, mit David zu versuchen, einen Tag in der Woche, also so ein bisschen moderner, nicht dieses Überarbeitende, weil ich hatte vor kurzem Urlaub und vor dem Urlaub war total schlimm, also war ich wie so ein Zombie. Ich habe gemerkt, dass wir einfach weniger arbeiten sollten und aber mehr verdienen. So, das ist unser Plan. Also wollen wir einen Tag Homeoffice machen, mit dem, wenn wir halt dann nichts zu tun haben, dann haben wir halt frei. Plan ist halt weniger zu arbeiten, um halt ein bisschen wegzukommen von diesem, ich bin halt nur für die Firma da und kann halt sonst kaum Leben führen. Aber bisher war das tatsächlich ein bisschen schwierig, gerade in der Anfangsphase.
Wenn du jetzt noch einmal rückblickend die Gründung betrachtest, gibt es irgendwas, das du anders machen würdest, wenn du das heute nochmal starten könntest?
Also ich hätte, glaube ich, schon ein gutes Gefühl gehabt, am Anfang eine feste Finanzplanung zu haben, wo man sagt, okay, man ist halt, egal wie es läuft, so und so lange abgesichert. Also dass man halt einen Gründerkredit hat, um dann zu sagen, okay, ich muss mir um mein eigenes Einkommen keine Sorgen machen. Das verschiebt natürlich aber auch dann halt die Belastung nach hinten und trotzdem würde ich das, glaube ich, wieder versuchen durchzusetzen oder ins Spiel zu bringen. Aber wir haben uns ja geeinigt, dass es halt ohne gehen muss oder gehen kann. Und das hat ja auch funktioniert. Insofern ist es halt jetzt nicht wirklich so, dass ich da ein Problem sehe. Also bei einer Neugründung könnte man, je nachdem, wie es aufgestellt ist, auch genauso agieren. Aber was ich sonst... Nee, also wenn man halt darauf reagiert, was der Job von einem verlangt, dann macht man ja alles richtig, wenn es funktioniert. Und da wir jetzt ja durch die Zeit kommen und unser Unternehmen halt uns über Wasser hält, ernährt und wieder halt irgendwie von existieren, muss ich sagen, dass es wahrscheinlich hauptsächlich richtig war. Es gab nur eine Sache, wo wir halt ein bisschen anfängermäßig waren, aber da lernt man halt raus, wie man im Umgang mit Kunden dann halt manchmal sich anders verhalten sollte. Aber nee, eigentlich war das, glaube ich, bisher ganz gut. Fehler muss man halt machen, um halt zu merken, wenn es nicht geht. Bei der Akquise macht man das ja auch. Man hat, wenn man halt zum Beispiel keine Lust auf Akquise hat und meint, man ist dem verpflichtet, weil man halt Geld reinholen muss und man redet dann mit Leuten, obwohl man überhaupt gar keine Lust aufs Reden hat, dann merkt der andere natürlich im Gespräch, dass das halt irgendwie nicht funkt, weil man brennt da nicht dafür und dann hat man halt einen Kunden, einen potenziellen angerufen, der dann im Nachhinein nicht mehr zu kriegen ist, weil man, also der ist dann verbrannt, sagt man, ne? Da hätte man vielleicht ein bisschen entspannter, besser kontrolliert das machen können, aber das sind halt so Sachen im Nachhinein, dass das war schon alles so insgesamt okay.
Du kommst ja aus Paderborn. Bist du dann extra für die Gründung nach Hamburg gezogen oder war das für den Job vorher? Und was macht Hamburg für dich als Gründungsstandort aus?
Ja, also ich bin nicht aus Paderborn, weil ich habe da studiert, aber ich bin in Berlin geboren, bin in Ostfriesland aufgewachsen. Also ich hatte immer den Spagat zwischen ländlichem Leben und Urbanität in der Jugend und bin dann zum Studieren halt so quasi genau dazwischen gerutscht, in so eine Kleinstadt. Da war ich dann insgesamt ja auch 9,5 Jahre. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß jetzt, dass ich auf jeden Fall eher dann halt beruflich auch in die Metropole muss, weil es im ländlichen oder im regionalen dort einfach nicht die Aufgaben und so gibt. Also da muss ich nach Hamburg. Und also gerade viele Werbeagenturen gibt und ja, für den Berufsstand jetzt hier, den wir halt da haben, einfach ein gutes Feld ist, war das ein Glück. Also ich glaube, in den 5 Jahren, in denen ich hier bin, ist mehr passiert als in den ganzen, also 10-mal mehr passiert als in den 10 Jahren davor in Paderborn. Also ja, das ist halt ein schönes Pflaster.
Aus deinen ganzen eigenen Erfahrungen heraus, welchen Tipp könntest du unseren Hörern noch mit so auf den Weg geben, deren Gründung in Sicht ist?
Also das A und O, würde ich sagen, ist, dass man halt ehrlich ist zu sich, was das Geschäftsfeld angeht. Also gibt es wirklich einen Markt oder nicht? Und ich wurde ja auch oft gefragt, ob das denn wirklich so clever ist, mit Musik sich seinen Lebensunterhalt verdienen zu wollen. Also nicht für Außenstehende mag das halt ein bisschen seltsam sein oder irgendwie ein bisschen so Luftikus-mäßig. Und das gilt natürlich auch für andere Branchen. Wenn halt Leute das nicht verstehen, dann heißt es ja nicht, dass der Markt nicht da ist. Also man soll sich darauf konzentrieren, ist da wirklich ein Markt und wie sind denn meine Konkurrenten? Und dann ist das erstmal das Wichtigste. Also die Produkte sind auch wichtig, natürlich, ne? Und das Ladengeschäft oder was auch immer man halt alles macht, es ist alles wichtig, aber ohne Kunden kommt man halt nicht vom Fleck. Also man muss Kunden gewinnen. Und die Akquise, ich kann nur jedem empfehlen, wirklich in Akquise ein Hauptaugenmerk zu legen, dass man seine Kunden angeht. Gerade im B2B, wo wir auch sind, also Geschäftskundenakquise. Also wir brauchen ja nicht viele Kunden. Wenn man jetzt B2C macht und Consumer-Produkte verkauft, dann ist es halt eine ganz andere Art von Werbung. Aber wenn es im B2B ist, auf jeden Fall Akquise von vorne bis hinten versuchen und sich nicht abschrecken lassen von Rückschlägen, weil wenn man da aufhört, hartnäckig zu sein, dann muss man halt mit dem Glück arbeiten. Und Glück ist, glaube ich, eine schlechte Basis, um eine Firma zu gründen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch mit dir heute, Max.
Ja, danke.
Wir haben wirklich viel gelernt, vor allem zum Thema Akquise, wie wichtig das ist. Auch wenn man sonst in seinem Tonstudio für sich sitzt und in Ruhe seine Musik anhört, das ist ja echt nochmal ein ganz anderes Feld dann ja auch mutig zu sein, rauszugehen und einfach frei auch wieder neue Kunden anzusprechen. Wir wünschen euch alles Gute und dass Musik weiterhin so gefragt bleibt und ist, wie sie ist, weil sie macht ja einfach auch diese Welt um einiges emotionaler, finde ich. Und wir bedanken uns auch nochmal sehr bei dir, dass wir mit dir unser Intro produzieren durften. Ganz lieben Dank.
Ja, gerne. Schön, dass du da sein durftest.